Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen hier im Kunsthaus Basel-Land. Mein Name ist Ines Goldbach und ich freue mich, dass ich Sie ja vielleicht so 20 Minuten durch alle drei Ausstellungen mit dieser Audioführung begleiten darf. Die Idee dieser Audioführung ist nicht, dass ich Ihnen alles erklären möchte, sondern eine kleine Einführung in alle drei aktuell gezeigten Ausstellungen im Kunsthaus Basel-Land geben möchte. Wenn Sie möchten, Sie sehen ja, dass es bei uns hier gleich am Eingang diese schwarzen Klappstühle gibt. Sie können sich, wenn Sie möchten, also einen nehmen und einfach mal in die Ausstellung setzen und ein bisschen zuhören oder mit mir zusammen durch die Ausstellungen, durch die Räume gehen, einfach wonach Ihnen im Moment ist. Welche Ausstellungen wir aktuell zeigen im Kunsthaus Basel-Land, das sind drei. Einmal Simon Holliger, Pia Fries und die Gruppenausstellung Nature, Sound and Memory mit den Künstlerinnen Maya Schweizer, Sigalit Landau, Hanna Weinberger, Monira Al-Quadiri und John Jonas. Ich freue mich also, dass ich Ihnen alle drei vorstellen darf. Ich wende mich vielleicht zunächst der Ausstellung von Pia Fries zu. Das ist ja gleich die erste, die einem begrüßt, wenn man in das Kunsthaus Basel-Land hineintritt. Pia Fries kommt ursprünglich aus dem Luzernischen und ist aber in den 80er Jahren nach Düsseldorf gezogen, dort auch angezogen, kann man sagen, von der Akademie in Düsseldorf. Das wissen Sie wahrscheinlich auch. In den 80er Jahren war die Düsseldorfer Akademie ja vor allen Dingen durch solche Künstlerpersönlichkeiten wie Josef Beuys geprägt, aber auch durch Malklassen wie jene von Gerhard Richter. Pia Fries hat genau in diesem Kontext ihre Ausbildung erfahren. Zum einen hatte sie noch in der Schweiz bei Anton Eckloff studiert, einem Bildhauer, um dann später bei Gerhard Richter Malerei und dort auch die Meisterschülerin zu werden, Malerei studiert. Und ich denke immer, wenn man diese Gemälde von ihr ansieht, und wir zeigen ja hier eine Auslage von den 90er Jahren bis ganz aktuell zu Werken, die sie explizit für das Kunsthaus Basel-Land und ihre Ausstellung hier gemacht hat. Ich finde, man merkt genau diese zwei Handschriften, die Pia Fries vereint, das Skulpturale und gleichzeitig natürlich dieses große Können, wie man mit Malerei umgeht. Vielleicht je nachdem, wo Sie sich gerade befinden, also wenn Sie noch im Foyer bei uns stehen, quasi am großen Eingangsraum und sich rechte Hand wenden, dann sehen Sie dort ja diese großen Gemälde mit zum Teil auch Abdrücken mit unterschiedlichen Farben. Man hat das Gefühl, dass die Materialität der Farbe ganz extrem auch in den Raum hineinreicht. Man muss auch sich vorstellen, wie Pia Fries in ihrem Atelier arbeitet. Sie sehen das ja, denke ich, gerade bei dieser Serie am Eingang sehr gut. Es sind große Holztafeln, die zum Teil ja auch nicht nur eine Größe haben, sondern auch ein Gewicht. Die werden von ihr geschüttelt, gedreht und eigentlich so behandelt, dass zum Teil die Materialität der Farbe, dass sie fließt, dass sie stockt, dass sie sich verhält und dass sie auch etwas macht, was die Künstlerin in dem Moment nicht vorhersehen kann. Das heißt, Pia Fries ist bei all dem, was sie macht, zum Teil sind es auch Siebdrucke, die sie auf unterschiedliche Schichten von dieser Malerei legt, das sehen Sie auch eben wieder bei dieser Serie, an diesen schwarzen Blumen, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, dass sie es zulässt, dass das Material Farbe reagieren kann und dass sie sich dadurch auch überraschen lassen kann, je nachdem, wie es sich eigentlich verhält. Diese schwarzen Blumen, und wenn Sie nachher die Treppe nach oben gehen, dann sehen Sie auf der Terrasse auch eine Serie aus einer Gruppe von Werken. Pia Fries spricht auch selber von Werkgruppen, bei denen sie immer wieder Themen aufgreift und sie in unterschiedlichen Formen verhandelt. Das ist eine Werkgruppe, die sich auf die zum Teil Zeichnungen, zum Teil aber wirklich auch Drucke von Maria Sibylla Merian beziehen. Das ist ja ein Name, der hier in Basel besonders bekannt ist. Denn Sibylla Merian hatte sich eingehend mit der Natur, mit Naturstudien beschäftigt und hat aber auch erstmals auf einigen Blättern im Rahmen der Metamorphose etwas zusammengebracht, das für uns heute ganz normal erscheint, diese Gleichzeitigkeit von Zuständen. Und zwar in diesem Fall von einer Raupe, die sich verpuppt und dann ein Schmetterling wird. Und das finde ich als Bild überhaupt für das Gesamtwerk von Pia Fries immer wieder interessant, diese Gleichzeitigkeit von Zuständen. Etwas kann so sein, Farbe kann, und das sieht man hoffentlich in der ganzen Ausstellung, wenn man durchgeht, Farbe kann illusionistisch etwas zeigen, als wäre es real. Es kann aber als Materialität, als Farbe genauso eine Realität besitzen und erstaunen und überraschen. Es ist auch, wenn Sie die Treppe nachher hochgehen, und ich hatte ja gerade noch erwähnt, dass Pia Fries auch Arbeiten explizit für ihre Ausstellung hier in Basel entwickelt hat. In dem ersten großen Raum, wenn Sie die Treppe hochgehen, finden Sie das Werk, die große, vollumfängliche Papierarbeit durch 7 Siebe. Und dort verhandelt Pia Fries die, auch wieder nicht nur Zeichnung, sondern vor allen Dingen auch die Grafik von Hendrik Goltzius, der sich mit dem Herkules Farnese beschäftigt hat. Ursprünglich eben eine Skulptur, die dann wieder in eine Radierung Eingang gefunden hat und nun in Fragmenten wieder auftaucht, in unterschiedlichen Größenverhältnissen. Wir gehen ja hier von einer sehr kleinen Grafik aus, die Pia Fries jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene setzt, aber die sie eigentlich durch die Fragmente nochmal in eine andere Sichtbarkeit, Wahrnehmung auf die Details und gleichzeitig in eine große Farbenpracht hineinbringt. Das Werk ist so angelegt, dass man eigentlich vollständig umfasst und umfangen wird von ihm und damit aber auch nochmal Fragen an natürlich Männlichkeit, an Größe, an Malerei, an unterschiedliche Gattungen. Wie kann, und da sprechen wir auch wieder von der Gleichzeitigkeit, etwas, das Grafik war, das Skulptur war, nun Malerei wird, vom Dreidimensionalen ins Zweidimensionale, gleichzeitig aber wieder innerhalb des Raumes eine große Dreidimensionalität. Und all das schwingt eben immer wieder in den Arbeiten von Pia Fries hindurch. Als ich mich auf die Ausstellung von Pia Fries und auch Simon Holliger vorbereitet habe, denn diese beiden Ausstellungen hatten wir gemeinsam eröffnet, da fiel mir ein Artikel ein von der Politologin und gleichzeitig auch Nachhaltigkeitsforscherin Maya Göpel. Vielleicht haben Sie diesen Namen auch schon mal gehört. Und da ging es darum, wie ist es eigentlich, wenn wir nach morgen vorne schreiten wollen, und wir müssen das ja auch und wir sollten das auch und wir sollten das vor allem mit aller Kraft, die wir haben. Welche Kompetenz ist vielleicht besonders wichtig? Und Maya Göpel bringt das eigentlich sehr schön mit einem Satz auf den Punkt, in dem sie sagt, wir müssen mehr die Fähigkeit wagen für unerprobte Anfänge. Unerprobte Anfänge wagen und diese Fähigkeit, die wir ja alle besitzen, noch mehr nach vorne stellen. Ich hatte das Gefühl, gerade wenn man sich ansieht, wie sich Pia Fries immer wieder in diese Malerei hineinlässt, diese tatsächlich unerprobten Anfänge und zum Teil ja, natürlich folgt man da auch einem Konzept, einem Wunsch, einem Vorgehen. Man weiß natürlich durch all die Erfahrungen, wie etwas wahrscheinlich reagieren wird, aber doch auch diese extreme Offenheit mitbringen, dass eben sich Materialität, Materie so und gleichzeitig auch ganz anders verhalten kann. Ich möchte Ihnen jetzt eben auch etwas zur Ausstellung von Simon Holliger erzählen. Sie können, wenn Sie möchten, natürlich auch kurz auf Pause drücken und in aller Ruhe sich die Werke von Pia Fries ansehen. Oder eben, vielleicht haben Sie sich vorhin auch diesen Stuhl genommen und hören jetzt einfach ein bisschen zu. Und dann würde ich sagen, führe ich Sie gleich weiter in die Ausstellung von Simon Holliker. Denn auch hier schließt das an, was ich gerade gesagt habe, diese Fähigkeit, etwas Unerprobtes zu realisieren und sich darauf einzulassen, den Mut aufzubringen. Denn natürlich umfasst so etwas auch die Möglichkeit zu scheitern. Simon Holliker hat mit ihrem Werk alles andere gemacht, als sich einem Scheitern ausgesetzt. Aber sie hat den großen Mut, sich diesen Raum angeeignet. Sie sehen das ja auch, wenn Sie nachher oder auch jetzt schon in diesem Raum stehen. Dieser Raum zeichnet sich dadurch aus, dass er fast 30 Meter lang ist, 5 Meter hoch, 5 Meter breit. Und in diesem Raum hat sie wie eine zweite Membran, wie ein zweites Moment hineingebaut und gleichzeitig den Raum als solches respektiert, angenommen, nicht verändern müssen. Der Raum eben mit all den Qualitäten, die er hat, mit den großen Fensterreihen, oben auch mit dem Licht, das ja über dieser großen Arbeit jetzt noch weiterhin strahlt und die Arbeit auch verändert. All das ist eine Realität, die Simon Holliker akzeptiert und gleichzeitig den Raum verändert, ohne, und ich glaube, das ist das Besondere, ohne ihn zu besetzen, sondern ihn zu transformieren, ihn in etwas anderes umzugestalten. Ihn auch, und da sind wir bei dem Gedanken dieser Gleichzeitigkeit, ihn sein lassen, wie er ist, und doch in etwas Besonderes wandeln. Wenn man durch diesen Raum läuft, und ich freue mich, wenn Sie wirklich bis ganz hinten durchlaufen, denn diese Arbeit hat ja einen Anfang und auch ein Ende und gleichzeitig natürlich ist sie all das im Gesamten, dann merkt man, dass auch für Simon Holliker, ähnlich wie für Pierre Fries, wenngleich die beiden von ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, auch unterschiedlichen Generationen angehören, Simon Holliker ist ursprünglich aus dem Aargauischen, hatte dann lange in Genf gelebt und ist jetzt aktuell in Basel tätig, wohnhaft auch im Baselland. Wenn man dieses Werk ansieht, dann fasziniert es ja, mit welchem Material Simon Holliker nun schon seit einigen Jahren immer wieder ihre meist Skulpturen oder skulpturalen Körper im Raum realisiert. Das sind, wie in diesem Fall hier im Kunsthaus Baselland, große Papierbahnen, die vorgänglich von der Künstlerin bemalt werden. Das sieht man ja auch, diese gestischen Spuren, die sich hier abzeichnen. Und dann allein mit Heißleim und natürlich mit Schnittmessern nicht nur in Form gebracht werden, sondern zu dem werden, was sie sind. Eine Fläche, eine Haut, ein Körper. Das Körperhafte dominiert ja sehr, sehr stark, auch in der Farbgebung. Man hat das Gefühl, es ist wie auch in dem Inneren vielleicht von einem Raumkörper, den man hier betritt, der mal je nachdem, und das ist jetzt schon mein Wunsch von mir an Sie, dass Sie hoffentlich nochmals kommen, denn Sie können sich vorstellen, dass dieses Werk ganz unterschiedlich ist, je nachdem, ob man es am Morgen, am Nachmittag, ob man es im Frühling, im Sommer erfährt. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, dass dieses Werk und auch die Ausstellung von Pia Fries und auch jene, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, wirklich für eine lange Zeit zu sehen sein wird, bis Mitte Juli, damit man eben genau diese Erfahrung machen kann. Denn das ist ja auch das, was diesen Raum auszeichnet. Er ist da, dass man selbst sich ein bisschen mehr erfahren kann. Und das macht man am besten, wenn man öfters kommt, um dann zu merken, wie man denn vielleicht auch immer wieder anders ist. Nun ist die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten und ich hatte Ihnen ja gesagt, dass ich eigentlich Ihnen ja nur eine Einführung in alle drei Ausstellungen geben möchte. Jetzt können Sie also wieder, wenn Sie möchten, ein bisschen auf die Pause drücken oder mit mir nach unten weitergehen in die Ausstellung, die wir jetzt Anfang März eröffnet haben, Nature, Sound, Memory. Diese Ausstellung, die ich zusammen mit der Künstlerin Käthe Walser kuratieren durfte. Das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass die Ausstellung von Simon Holliger zusammen mit Ines Tondau kuratiert worden ist. Diese Ausstellung Nature Sound and Memory fokussiert auf 5 Künstlerinnen unterschiedlicher Generationen mit unterschiedlichem Hintergrund aus unterschiedlichen Ländern. Zum Teil ist es Israel, Frankreich, die Schweiz, Kuwait, die USA. Diese Künstlerin vereint, dass sie auf der einen Seite mit Videoarbeiten, mit Rauminstallation oder mit Sound vor allen Dingen nicht nur immersive Arbeiten schaffen, sondern Arbeiten, die, wie ich meine, ein großes Moment der Achtsamkeit gegenüber Natur, gegenüber uns innerhalb des Umfeldes, innerhalb unserer Zeit heute auseinandersetzen. Es ist ja vielleicht auf der einen Seite eine Binsenweisheit und doch hat man das Gefühl, dass es immer wieder vergessen geht, dass wir selbst als Mensch ja auch ein Teil der Natur sind. Und was bei diesen Arbeiten doch sehr eindrücklich ist, dass sie einen immer wieder zurückführen in die Frage, in welcher Dimension begegnen wir denn der Natur? Beispielsweise John Jonas, die sie eigentlich weiter hinten in den Räumen begegnen. Das ist eine Künstlerin, die heute 86 ist, in den USA lebt und sich seit einigen Jahren damit beschäftigt, wie kann man ein Werk über den Ozean machen? Wie kann man eigentlich untertauchen und dort einen ganz anderen Respekt den Lebewesen gegenüberbringen, die wir eigentlich sonst nie sehen? Ein Beluga-Wal, der heute in den nördlichen Hälften etwa von Kanada lebt, gefährdet ist als Art, der über 50 verschiedene Klick- und Kommunikationslaute hat und den wir ja doch nicht verstehen, sondern eben sein Umfeld bedrohen und gefährden, sodass eigentlich auch sein Fortbestehen sehr in Frage steht. John Jonas hat mit einer Gruppe auch von Jugendlichen, von Meeresbiologen und Biologinnen, von Forschern, von Aquarienforscherinnen auch zusammengearbeitet und tut dies immer noch und versucht auch diesen Respekt, das sieht man, finde ich, sehr schön auch an den Zeichnungen über die verschiedenen Fisch- und Vogelarten, dem einzelnen Lebewesen einen großen Respekt entgegenzubringen und sich gleichzeitig auch auseinandersetzen in dem Verhältnis, wie stehen wir zu dem anderen, das wir vielleicht nicht verstehen können, aber doch hören und auch ein bisschen erspüren können. In eine vielleicht vergleichbare Richtung geht auch die Arbeit von Munira Al-Qadiri, die in der großen Chathalle präsentiert ist, die gerade einen durch den Sound doch sehr auch einnimmt. Das ist auch ein Bewusstwerden von einem Ort, könnte man sagen, oder vielleicht einem Umstand auf der Welt, der uns, die wir hier in diesem Moment auch stehen, doch sehr weit entfernt scheint auf der anderen Seite und doch eine große Beziehung mit uns auch hat. Munira Al-Qadiri kommt ursprünglich aus Kuwait, ist im Senegal geboren, ist dann aber später auch nach Japan gezogen, um dort zu studieren und ein Stück weit auch, um den kriegerischen Handlungen in Kuwait zu entfliehen. Sie hat sich in dieser Arbeit Holy Quarter mit etwas auseinandergesetzt, das eben, wie ich gerade sagte, uns vielleicht sehr weit entfernt scheint, aber wo es lohnend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Es geht um diesen sogenannten Empty Square. Das ist ein Wüstenabschnitt, umgeben vom Jemen, Oman, Saudi-Arabien, den Emiraten. Ein Wüstenabschnitt, der zweimal so viel Masse an Sand beinhaltet wie etwa die Sahara und in welche in den 30er Jahren ein Forscher ausgebrochen ist, um eine versunkene Stadt wiederzufinden. Was er aber gefunden hat, und das ist bis heute das Wesentliche, wenn man in diesen Empty Quarter denkt, er hat zwei riesige Meteoritenquader oder Krater dort gefunden, die, und das sieht man eben sehr, sehr eindrücklich in dieser großen Videoarbeit, die so viel Steine abgesetzt hat, Steinsgefälle, das sind ja meistens Formationen mit großen Metallanteilen, dass sie eben in diesem Film auch sich mit den Steinen, die dort in dieser Wüstenformation zu sehen sind, so mischt, dass man gleichzeitig das Gefühl hat, da ist ja etwas, was aus einem nicht-irdischen, eben einem außerirdischen Moment eingetroffen ist und dort zum Liegen gekommen ist, dort präsent bleibt und uns vielleicht auch nochmal eine andere Dimension von uns hier auf der Erde lebend und wirkend aufzeigt. Sie sehen auch bei dieser Installation von Moneda Al-Qadiri, dass sie ja neben dieser großen Videoarbeit, die aus gutem Grund die Größe hat, um die Weite von dieser Sahara-ähnlichen Wüste zu versinnbildlichen, diese Glasskulpturen, die zum Teil auch mit Autolacken versehen werden und die eben genauso an diese wie so Ölblasen, Ölflecken erinnern mögen. Denn das ist auch etwas, was Al-Qadiri in ihrem Werk immer wieder thematisiert, die Frage nach dieser sogenannten Petrokultur. Was hat dieser fossile Energiestoff, dieses Material, Öl, eigentlich für diese Gegend gebracht? Und wir sehen das heute ja auch, wie viel auf der einen Seite Möglichkeiten und gleichzeitig gewaltige Abhängigkeiten hat dieser fossile Stoff gebracht. Und natürlich für eine Gegend wie dort in Saudi-Arabien auch auf der einen Seite an gewaltigen Wohlstand für die einen und große Armut, Ausbeutung und vor allen Dingen verheerende Katastrophen auch für die Umwelt auf der anderen Seite. Diese Achtsamkeit für das, was uns umgibt, ist auch der wichtigste Fokus für Maya Schweizer. Maya Schweizer kommt ursprünglich aus Frankreich, lebt seit einiger Zeit aber in Berlin und ist hier mit zwei Videoarbeiten zu sehen, die in einer Videofolge stehen. Und ich freue mich oder hoffe auch, dass es möglich ist, dass wir den dritten Teil dieser Videofolge auch ab Juni zeigen können. Denn diese Videoarbeiten sind äußerst faszinierend, wie Maya Schweizer in einer Form der Collage aus selbst gefilmten, gefundenem, gleichzeitig auch aus zum Teil Filmausschnitten seit den 20er Jahren bis heute, wie sie eine Narration aufbaut, indem man, und wenn sich das zum Beispiel eine dieser Videoarbeiten genauer, oder ich hoffe natürlich beide, aber um kurz auf eine einzugehen, die auf der rechten Seite, Voices and Shells, da hat man das Gefühl, dass sie ähnlich, als würde sie durch die Adern eines menschlichen Körpers gehen, dass sie diesen Tunnelsystemen, die es in vielen Städten, aber in diesem Moment besonders in der Stadt München gibt, dass sie diesen nachgeht. Und diese Tunnelsysteme sind ja in einer Stadt wie München hoch konnotiert, denn auf der einen Seite sind es, wie in vielen Städten, Abwasserkanäle, auf der anderen Seite ist aber gerade in einer Stadt wie München in den Steinen, in der Architektur, in dem Tunnelsystem natürlich extrem die Zeit der 30er Jahre eingeschrieben. Und die Frage ist immer auch, wie kann man all diese Stimmen, diese Erinnerungen hörbar machen? Wie kann man etwas Immaterielles, wie die Erinnerung zu Stein, zu Materie, zu einem Film, zu einer Narration werden lassen, auf die wir besser hören können, die wir besser verstehen können. Dieses Verstehen können und etwas, was immateriell zu sein scheint und in eine Form bringen können, das ist auch ein Thema für Hanna Weinberger. Und dafür würde ich Sie bitten, dass Sie auch eben bei Maya Schweizer rechter Hand in diese Räume hineingehen. Dort sehen Sie auch drei große Steine. Sie sehen das auch von einem Schweizer Flussbett geformt. Das sind für Hanna Weinberger, die in Basel lebt und hier auch bekannt ist, vor allen Dingen für ihre doch sehr erstaunlichen Soundarbeiten, indem sie immer wieder unterschiedliche Soundcollagen zusammenbindet. Zum Teil sind das so Field Recordings, es sind auch zum Teil Sequenzen, die sie von Freunden und Freundinnen zugeschickt bekommen hat. Das sind eigene komponierte. Und was sie aber hier macht, dass diese Klangteppiche, könnte man vielleicht sagen, diese Klangcollage, dass diese nicht über Lautsprecher auf uns zukommt, sondern über die Vibration, die unterschiedliche Vibration von diesen Steinen. Wenngleich ich Sie ja sonst in der Ausstellung herzlich darum bitte, natürlich nichts anzufassen und über nichts zu stolpern und eigentlich ein bisschen einen Abstand zu bestimmten Skulpturen oder auch der Malerei zu nehmen, möchte ich Sie hier eindringlich einladen, sich auf diese Steine zu setzen. Denn es macht eben einen Unterschied, wenn wir uns auf einen Klangkörper setzen und uns selber auch zu einem Klangkörper werden. Und diese Steine, die ja eben etwas speichern und für uns erinnern, nochmal in einer anderen Schwingung erleben. Wenn Sie das in Ruhe gemacht haben, dann möchte ich Ihnen noch die letzte Arbeit vorstellen in der Ausstellung Nature, Sound and Memory. Das ist jene von Sigalit Landau, an der sind Sie wahrscheinlich gerade eben auch vorbeigekommen. Es sind zwei Videoarbeiten, die wir hier hintereinander geschalten haben, Salted Lake and Dead Sea. Und für Sigalit Landau, die in Israel lebt, ist für lange Zeit das Tote Meer als tiefster Punkt der Erde und natürlich mit einem gewaltigen Salzgehalt der wichtigste Ort. Sie ist einerseits Atelier und Laboratorium für die Künstlerin, denn hier sind Dinge möglich, die an anderen Orten nicht möglich wären. Und zugleich kann sie aber mit diesem Ort auch größere Themen anschneiden, wie, wir wissen das auch, eben auch das Tote Meer ist extrem durch den Klimawandel gefährdet. Es wird immer mehr, es trocknet immer stärker aus, es versalzt immer mehr. Es ist gleichzeitig ein Gebiet, das für das Gesamtklima wichtig ist. Und es zeichnet sich durch etwas aus, dass beispielsweise schwere Gegenstände, schwere Körper, wie der eigentlich eigene menschliche Körper oder eben, das sehen Sie bei der einen Videoarbeit sehr schön, Melonen, ein Melonenfeld eben nicht untergeht, sondern oben aufschwimmt. Und Sie sehen das vielleicht auch, gerade wenn der nackte weibliche Körper, der sich mit diesen süßen Melonen mischt, die in der Nähe des Toten Meeres wachsen, und der gleichzeitig aber natürlich auch dieser Gefährdung von Versalzung, von Kristallisation ausgesetzt ist. Und das ist vor allen Dingen ein Thema, das dann in dem zweiten Video sehr stark zu sehen ist. Sigalit Landau hat immer wieder unterschiedliche Gegenstände, die alltäglich erscheinen, aber die auch ihre Erinnerung in sich speichern. Ausgetragene Schuhe, ein Kleid, das wichtig geworden ist, ein Stuhl, ein Gegenstand, der uns vielleicht auch eine besondere Bedeutung gegeben hat für lange Zeit. Diese wird von ihr mit Salzkrusten versehen, fast wie ein Siegel, ein Speichermoment, der dadurch auch nochmal eine andere Schwere erhält, eine andere Zeitlichkeit in sich trägt und die sie zum Teil auch innerhalb von Räumen ausstellt oder, und das sehen Sie in dem anderen Video, Salted Lake, durch die Schwere mit all der Erinnerung vielleicht doch irgendwann verschwindet. Nun haben Sie natürlich ein bisschen im Schnelldurchlauf ein paar Gedanken, ich hoffe ein paar hilfreiche Gedanken, durch diese drei Ausstellungen bekommen. Ich wünsche Ihnen noch herzlich, dass Sie sich jetzt noch in Ruhe für alles wirklich Zeit nehmen. Denn Sie sehen auch oder haben es auch ein bisschen vielleicht gehört, es gibt einige Videoarbeiten, aber auch die großen Malereien, die große Arbeit von Simon Holliger. All die Künstlerinnen, die hier präsent sind, haben Orte geschaffen, die einladen, um Zeit dort zu verbringen. Und das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir und ich freue mich natürlich, wenn Sie wiederkommen. Genießen Sie den Aufenthalt im Kunsthaus Baselland. Kommen Sie wieder und nun möchte ich mich verabschieden und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Ganz herzlichen Dank.